NDR Info. Norddeutschland.
Jetzt mit Andreas Sperling. Schönen guten Tag oder man kann vielleicht auch schon sagen guten Abend. Morgen, da heißt es für mehr als 1,3 Millionen Menschen in Hamburg, Stimme abgeben, zur Wahl gehen. Die Hansestadt entscheidet über das politische Kräfteverhältnis in der Bürgerschaft. Und das nur eine Woche nach der Bundestagswahl und auch noch in Zeiten großer weltpolitischer Verschiebungen. Wie wird sich das alles auswirken auf die Entscheidung der Hamburgerinnen und Hamburger? Mein Kollege Gerd Wolf ist hier bei uns bei NDR Info für Landespolitik zuständig. Von ihm wollte ich wissen, ob sich die Menschen in Hamburg denn überhaupt für diese Wahl interessieren.
Ja, das wird man am Ende an der Wahlbeteiligung ablesen können. Eigentlich sollte diese Hamburg-Wahl ja die einzige größere Wahl des Jahres 2025 sein. Dann kam das plötzliche Ende der Ampel, also jetzt ganz schön viele Politik auf einmal, die jetzt an den Wahlurnen bewertet werden soll. Die Wahlforscher glauben, dass es keinen, nicht schon wieder Effekt geben wird bei dieser Wahl, sondern im Gegenteil eine steigende Beteiligung auch an dieser Bürgerschaftswahl morgen, weil die Leute eben politisiert seien und das eben immer noch zeigen würden. Auch die Beteiligung wird, sagen die Wahlforscher, höher sein als die 63% bei der letzten Bürgerschaftsentscheidung. Aber ob sie die 80,2% der Bundestagswahl in Hamburg erreichen werden, das wissen wir dann morgen 18 Uhr.
Gucken wir mal, wie die zurückliegenden Wochen in Hamburg verlaufen sind. Großteils ja parallel zur Bundestagswahl, zum Wahlkampf. Wie lief denn der Wahlkampf jetzt konkret für Hamburg?
Einigermaßen entspannt, bisschen unübersichtlich, weil man die Plakate in diesen quasi parallelen Wahlkämpfen gar nicht richtig auseinanderhalten konnte. Wer möchte in den Bundestag, wer in die Bürgerschaft? Jetzt hat sich das alles sortiert. Also der Hamburger Wahlkampf hat gefühlt seit Montag nochmal eine zweite Luft bekommen. Die Fernsehduelle werden zur Meinungsbildung beigetragen haben und an den Wahlständen auf den Straßen, da konnte es jetzt richtig um hamburgische Themen gehen. Vorher war das ja alles gerne überlagert von der Bundespolitik. Die Parteien jedenfalls sind bis zuletzt mit aller Prominenz in der Stadt unterwegs, um für sich zu werben, auch heute noch, am Tag vor der Wahl. Und wenn ich sage, es lief einigermaßen entspannt, es gab Übergriffe, Farbbeutel gegen die CDU-Landesgeschäftsstelle, die Christdemokraten sagten teilweise ihren Straßenwahlkampf aus Sicherheitsgründen ab, Buttersäure über dem Auto einer AfD-Abgeordneten. Und da merkte man dann eben, die Berliner Debatten um Abschiebungen, um das gemeinsame Abstimmen der CDU mit der AfD im Bundestag, all das hat sich bis nach Hamburg durchgeschlagen, obwohl ja Migration, also der Umgang mit Flüchtlingen in einer Großstadt wie Hamburg, die sich mehrheitlich als weltoffen, als liberal definiert, traditionell eine geringere Rolle spielt bei der Liste der wichtigen Wahlkampfthemen, die die Wahlforscher immer vorlegen.
Du hast jetzt schon einige Punkte genannt, die wichtig sind für die Menschen. Was und war ist denn den Hamburgern und Hamburgern besonders wichtig und bedeutend, wenn sie dann morgen tatsächlich ihr Kreuz machen müssen?
Wenn es nach den Vorwahlumfragen von Infratest DIMAP geht, auf die ich mich jetzt hier beziehen kann, dann stehen die Themen Verkehr, Stau, Verringerung des Autoanteils am Individualverkehr, Wegfall von Parkplätzen ganz oben, gefolgt von der ewigen Frage Wohnen, Mieten und der generellen wirtschaftlichen Lage der Stadt. Nur noch jeder Zweite sieht die als gut an. Vor 5 Jahren waren das noch über 80%, die sagten, das läuft eigentlich ganz gut oder sogar sehr gut. Ein Stichwort, wenn auch nicht das einzige, was wird aus dem großen Hamburger Hafen? War das eine gute Entscheidung, der Teileinstieg der Riesenreederei MSC beim Hamburger Hafenlogistiker Hahler? Aber ob diese Liste, die ich jetzt gerade genannt habe, auch morgen noch wahlentscheidend sein wird, wenn tatsächlich konkrete Themen entschieden werden müssen, das kann sich noch durchaus verändern.
Das werden wir dann tatsächlich erst morgen Abend erfahren. Mal grundsätzlich gefragt, gibt es eine Wechselstimmung in der Stadt?
Die Wahlforscher sagen nö. Generell, wenn wir den ersten Bürgermeister, wenn wir Peter Tschentscher von der SPD anschauen, dem wird ein gutes Urteil ausgestellt. Die SPD in Hamburg kann sich ja traditionell vom Bundestrend absetzen, auch wenn sie wohl Einbußen hinnehmen muss. In Hamburg hielt man sich deswegen ja auch etwas fern von der Bundes-SPD-Prominenz, aber das Ziel war klar, wir wollen diesen Vorsprung, den wir haben, ins Ziel bringen. Dahinter wird es dann spannend. Grüne und CDU liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. CDU-Spitzenkandidat Thering ätzte ordentlich im Fernsehduell gegen die Grünen und gegen deren Spitzenfrau Katharina Fegebank, die sich wohl von der Vorstellung, die sie immer transportiert hat, verabschieden könnte, dass es auf Grün-Rot herauslaufen könnte, statt auf eine Fortsetzung von Rot-Grün in Hamburg, von der ja alle ausgehen bei dieser Wahl. Wovon die Wahlforscher auch sicher ausgehen, sowohl die Linke als auch die AfD werden zulegen können. Für FDP und Volt werden die 5% eine echte Hürde.
Die Wahllokale öffnen morgen früh um 8, wie man das kennt, und sie schließen um 18 Uhr. Wann werden wir dann morgen Ergebnisse haben?
Erste Hochrechnungen erwarten wir so gegen 19.20 Uhr, relativ spät. Das liegt am komplizierten Hamburger Wahlsystem. Wir halten Sie hierbei in der Info natürlich morgen in einer Sondersendung zur Wahl von 17.30 Uhr an auf dem Laufenden. Und natürlich dann auch später noch in der ARD-Info-Nacht.
Gerd Wolf aus der Redaktion Landespolitik. Er wird morgen Abend dann auch dabei sein und live und direkt aus dem Geschehen berichten aus dem Hamburger Kongresszentrum. Und wir haben es ja schon erwähnt und auch schon immer wieder berichtet. Zu den wichtigen Themen für Wählerinnen und Wähler gehört der Bereich Wohnen. Bezahlbarer Wohnraum ist ja auch ein Standortfaktor. Das merken auch immer wieder Firmenchefs, wenn sie Auszubildende anwerben wollen und mit denen sprechen. Die sagen dann, ja, ich würde ja gern bei Ihnen arbeiten, aber ich kann mir in Hamburg einfach keine Wohnung leisten. Abhilfe schaffen da bereits Azubi-Wohnheime, aber auch Werks- und Mitarbeiterwohnungen. Die erleben in Hamburg eine regelrechte Renaissance.
Größe, das sind knapp 42 Quadratmeter und dafür bezahle ich warm 506 Euro.
Marc Rüther ist Busfahrer bei der Hochbahn, einem Unternehmen, das rund 2000 Wohnungen für Mitarbeitende hat. In den 70er Jahren war das bei vielen Firmen in Hamburg so, sagt Hochbahnsprecher Christoph Kreinbaum. Aber
dann gab es eine Welle, wo viele Unternehmen ihre Wohnungen verkauft haben, einfach um Kasse zu machen, in klammenden Zeiten. Das hat die Hochbahn eben glücklicherweise nicht gemacht. Das hat also eine lange Tradition. Und jetzt nutznießen wir natürlich wirklich in vollen Zügen, in Wahrheit, dass wir sie nicht verkauft haben.
Hochbahnwohnungen gibt es im ganzen Stadtgebiet verteilt. Für Singles, für Familien und auch für Wohngemeinschaften.
Wir haben auch WGs in Haltestellengebäuden. Also wir sind das schon sehr, sehr bunt. Und wir wissen halt, dass es auch eben sehr, sehr stark nachgefragt wird mittlerweile.
Großer Bedarf, große Nachfrage. Diese Beobachtung machen auch kleinere Betriebe. Dachdeckermeister Matthias Alms ist auch einer von denen, die für ihre Mitarbeiter Wohnraum anbieten.
Also Auszubildende, die von auswärts kamen, zu sagen, du kommst in unseren Betrieb, in die Ausbildung und du bekommst von uns ein WG-Zimmer. Das war mal der ursprüngliche Gedanke und das war auch so die erste Idee.
Mittlerweile hat seine Firma Isodach 6 Wohnungen und das nicht mehr nur für Azubis. Wie die Hochbahn auch, spricht Matthias Alms von einer Win-Win-Situation.
Für den Mitarbeiter ist es so, er hat eine vernünftige Wohnung zu einem fairen Preis, weil wir brauchen an dem Wohnungskonzept ja nicht Geld verdienen, sondern wir wollen den Mitarbeiter halten, wir wollen attraktiv als Betrieb für den sein.
Und der Dachdeckermeister ergänzt.
Im Grunde ist es so, es ist einfach eine Form, die Fachkraft im Betrieb zu halten, einfach attraktiver sein als andere. Weil wir werden ja nur, weil wir jetzt eine Mitarbeiterwohnung haben, nicht auf einmal mehr Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt haben. Da müssen wir uns auch im Klaren drüber sein.
Vorteile für den Mieter sieht Busfahrer Marc Rüther nicht nur bei der günstigen Miete, sondern auch in der Nachbarschaft von Kollegen.
Ja, auf jeden Fall, weil die Kollegen wissen alle, was Schichtarbeit ist. Und ich würde mal behaupten, das ist das leiseste Haus, in dem ich je gewohnt habe, weil alle wissen, zu jeder Zeit könnte irgendwer schlafen, auch nachmittags um 18 Uhr.
Stimmen rund um das Thema Werkswohnungen in Hamburg. Anja Gregoleit berichtete über eines der Hauptthemen morgen bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg, das Wohnen. Psychologen und Psychotherapeuten sind besorgt. Jugendliche hängen immer länger an ihrem Handy. Und das führt zu negativen Verhaltensweisen und auch einem erheblichen Suchtpotenzial. Und eine aktuelle Studie zeigt, immer häufiger werden Kinder und Jugendliche im Netz mit problematischen Inhalten konfrontiert. Die direkte Kommunikation mit Mitmenschen, die kann darunter leiden. Und die Leistung in der Schule auch. Ein Pädagoge in Kiel hat nun ein Programm gegen zu viel Handynutzung entwickelt. Das Motto: Kicken statt Handy. Thorsten Philips hat sich das Ganze angesehen.
Ey, leg das Handy da weg!
Sie toben ohne Handy in der Schule am Nachmittag. Die Jugendlichen der Heikendorfer Heinrich-Heine-Schule. Der Sportlehrer und Pädagoge Philipp Krämer beobachtet die negativen Folgen des zunehmenden Handykonsums auch bei den Kindern an seiner Schule.
Also grundsätzlich ist es so, dass das Handy bei uns in der Schule omnipräsent ist. Man merkt es einfach, es ist Teil des Alltags geworden. Und dementsprechend versuchen wir da so ein bisschen gegenzuwirken, einfach weil auch im privaten Bereich dieser Medienkonsum sehr, sehr hoch ist.
Jugendliche werden laut der jüngsten Studie Jugendinformation Multimedia, kurz JIM, vom Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest immer häufiger mit problematischen Inhalten im Netz konfrontiert. TikTok und andere sogenannte soziale Medien haben ein ernstzunehmendes Suchtpotenzial, erklärt Professor Dr. Lars Timmermann von der Deutschen Gesellschaft für Neurologie.
Im Moment sehen wir, dass bei intensiven Social-Media-Nutzern das Kleinhirn ein bisschen abnimmt, vom Volumen. Und das Kleinhirn braucht man ja sonst für differenzierte Bewegung, beim Sport, bei Balance, bei Koordination.
Deshalb setzt Philipp Krämer auf Glückshormone durch Sport und auf den Effekt, dass man einen Ex-Fußballprofi dank Sponsoren für das Projekt gewinnen konnte. Patrick Herrmann, früher unter anderem bei Hannover 96, Holstein Kiel und Darmstadt 98 aktiv, ist bei den Kindern beliebt. Die Handys müssen am Anfang der Stunde in eine Plastikkiste gelegt werden und dürfen dann nicht mehr rausgeholt werden. Doch die Kiste wird nicht beaufsichtigt, erzählt Patrick Herrmann.
Allerdings erwischt man ja schon den einen oder anderen Mal, wenn sie jetzt vielleicht dann doch mal eine spielfreie Zeit haben und die Handys, die liegen in einer Kiste, genau wo sie mal schnell drauf zugreifen könnten. Und der eine oder andere schaut mal schon mit einem Blick da drauf, ob irgendwas passiert ist oder nicht. Aber grundsätzlich, glaube ich, geben sie es für den Fußball denn doch gerne ab. Und ja, natürlich dann, wenn die Stunde vorbei ist, nimmt es auch schnell wieder in die Hand. Und man sieht sogar den einen oder anderen in der Kabine damit direkt schon rumsitzen.
Dass Jugendliche selbst bei solchen Vorgaben trotzdem ans Handy gehen, unterstreicht für Patrick Herrmann die Wichtigkeit solcher Projekte. Viele Eltern wünschen sich solche Angebote auch an ihrer Schule.
Zu viel online, zu wenig offline. Und da ist natürlich Fußball, Sport allgemein eine gute Wahl, eine gute Alternative.
Sie sollen an die frische Luft sich austoben, als Mannschaft, den Mannschaftssport einfach leben.
Ja, bedenklich ist, sage ich jetzt mal, was die Bildschirmzeit auch von Kids mittlerweile am Smartphone letztendlich angeht. Und deswegen finde ich das sehr gut, dass es so eine AG gibt, weil das geht für mich genau in die richtige Richtung.
Die Fußball-AG ist für Philipp Krämer und Patrick Herrmann ein erster Schritt. Die Kinder sollen durch die AG mehr Lust auf Fußball bekommen und dann in einem zweiten Schritt in einen Fußballclub eintreten und dann mehrmals pro Woche spielen. Die Kinder sind begeistert.
Ich finde es sehr gut, weil generell sind ja die Kinder heutzutage sehr oft am Handy und dann kann man auch ein bisschen mehr Sport machen und so.
Das macht halt mehr Spaß, mit anderen Kindern zu spielen, als halt den ganzen Tag nur so am Handy zu hängen.
Einige von ihnen wollen beim Heikendorfer SV eintreten. Das wäre ganz im Sinne von Philipp Krämer und Patrick Herrmann. Sie finden, dass ihr Projekt Schule machen sollte.
Kicken statt Handy, so heißt das Projekt, das Thorsten Philipps uns vorgestellt hat. Es ist jetzt 17:52 Uhr, 8 Minuten vor 6.